Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Ich bin heute noch einmal bei Gesa Dröge hier im wunderschönen Lüneburg zu Gast, live vor Ort in ihrem Arbeitszimmer und habe Gesa eingeladen, noch einmal mit mir über das Thema Sterbebettvisionen zu sprechen. Bereits im Jahr 2021 war es, haben wir eine Episode zum Thema damals gedreht, aber natürlich ändern sich die Erfahrungen, die Einsichten und die Begebenheiten im Laufe der Zeit. Und ich bin sehr gespannt, was Gesa, die bereits seit 2005 in der Sterbebegleitung tätig ist, Neues erlebt hat und Neues zu berichten hat. Hallo liebe Gesa, ich freue mich, dass ich heute noch einmal bei dir sein darf, hier in deinem sehr kuscheligen Arbeitszimmer, nenne ich das mal. Und ich zeige mal für diejenigen, die die Videoversion des Podcasts schauen, einen kleinen Rundblick hier durch Gesas Arbeitszimmer. Hier ist eine ganze Menge schon passiert, Paranormales und auch Normales. Aber heute geht es eigentlich um ein Thema, was nicht unbedingt, naja doch, ist auch paranormal, ne, wenn wir es labeln wollen. Es geht um Sterbebettvisionen. Und du bist seit vielen Jahren in der Hospizarbeit tätig. Ehrenamtlich.
Ja.
Und ja, vielleicht kannst du mal anfangen, ein bisschen zu erzählen.
Ja, 2005 habe ich damit angefangen. Das heißt, da habe ich mich geoutet, wie man so schön sagt. Da bin ich in die Öffentlichkeit gegangen. Aber im Grunde genommen, wenn ich so an die erste Begegnung mit einem sterbenden alten Herrn denke, da war ich 6 Jahre alt.
Wow.
Und da hat die Ehefrau, die saß auch daneben, neben ihrem Mann am Bett, die hat dann zu meinem Vater, der auch dabei war, die hat zu dem gesagt, ist ja seltsam, immer wenn Gesa hier ist und daneben sitzt, dann wird mein Mann ganz ruhig. Also offensichtlich ist da irgendwas in mir, was den anderen Menschen hilft oder was irgendetwas bewirkt. Wenn mich einer fragt, was machst du da eigentlich, weiß ich nicht, es wirkt. Und 2005, das ist eine lange Zeit, bis dahin hatte sich meine Mutter das Leben genommen, die hat sich erhängt, da war ich noch sehr klein. Mein Vater ist auf Bali bei einem Tsunami umgekommen, da war ich dann aber schon erwachsen, junge Erwachsenenjahre. Aber nichtsdestotrotz prägt einen das ja alles. Und irgendwann habe ich gedacht, holla, also irgendwie begegnet mir das Thema Sterben und auch diese Art, wie die Eltern gestorben sind, das ist schon, kommt nicht so oft vor, glaube ich, in diesem Kontext. Offensichtlich ist das eine Lebensaufgabe. Und dann habe ich 2005 den Kurs gemacht, der damals noch etwas kürzere Form hatte als den man heute macht. Der ist heute wesentlich umfangreicher. Ja, und dann wurde ich zu der ersten sterbenden Dame geschickt. Und so hat das dann mal angefangen. Und die erste Zeit, ja, da habe ich alles mit nach Hause genommen, wie man so schön sagt. Ich konnte das nicht trennen. Und da habe ich dann angefangen, das aufzuschreiben. Und da ist auch ein Buch drüber entstanden, was ich dann später auch veröffentlicht habe. Das waren so die Anfänge. Und die Sterbebettvision, das hat sich im Laufe der Jahre dann herauskristallisiert, dass ich offensichtlich auch in der Lage bin, bereits Verstorbene schon im Raum eines Menschen, der im Sterbeprozess der sich dort befindet, bereits Verstorbene auch wahrzunehmen. Die werden auch von Sterbenden wahrgenommen und so kam das dann zu diesem Thema. Und dann habe ich mit Alan de Haraldsson zusammengearbeitet, der auch sich viele Jahrzehnte mit dem Thema beschäftigt hat, wissenschaftlich beschäftigt hat, auch länderübergreifend und auch Studien angefertigt hat. Ja, das ist dann inzwischen der Schwerpunkt.
Für mich ist dieses Thema jetzt wieder so ein bisschen aktueller geworden, nachdem ich meine Mutter eine Weile im Pflegeheim begleitet habe und mir dort auch von einigen Angestellten von diesem Phänomen berichtet wurde.
Mhm.
Dass Sterbende immer wieder von Wahrnehmungen berichten. Und man muss natürlich vielleicht auch differenzieren, je nachdem, in welchem Zustand der Sterbende ist, ne, kann es natürlich auch sein, dass da Wahnvorstellungen oder Halluzinationen eine Rolle spielen im Zuge einer Demenzerkrankung. Aber es gibt natürlich viele, viele Menschen in Pflegeheimen, die sind nicht dement. Und die sind sehr klar. Und auch selbst Demenzkranke kommen am Ende nochmal in eine Klarheit, wurde mir dann berichtet, oftmals kurz vor ihrem Wechsel in die neue Realität sozusagen, dass dann doch etwas Authentischeres dort ja wahrnehmbar ist. Und viele scheinen sich zu scheuen, darüber zu sprechen, wurde mir gesagt im Pflegeheim. Und andere wiederum sind ganz offen, weil sie das Gefühl haben, es ist einfach da und es ist Teil der Realität.
Ja, also man muss zunächst einmal wirklich lernen zu unterscheiden, ist das eine halluzinative Erscheinung, die vielleicht hervorgerufen wird durch Nebenwirkungen, Medikamenteneinnahme. Sowas kommt ja vor, dass man dann halluziniert und Dinge sieht, die da ja eigentlich nicht sind. Aber wenn jemand keine Medikamente nimmt oder nur Medikamente, die diese Nebenwirkung nicht hervorrufen und er tatsächlich auch, ja, dass man es absehen kann, dass er in der nächsten Zukunft, so will ich das mal ganz allgemein sagen, stirbt. Also, dass er nicht noch 10 Jahre lebt, sondern dass es vielleicht nur noch ein paar Monate sind und dann so etwas er vielleicht äußert oder auch selbst erlebt. Dann könnte man wirklich sagen, das ist eine sogenannte Sterbebettvision. Es werden oft bereits Verstorbene visualisiert, dass ich meine verstorbene Großmutter im Raum wahrnehme, die ich vielleicht sehr gern hatte. Und die Hauptbotschaft dieser bereits Verstorbenen, die von drüben zu ihren sterbenden Angehörigen kommen, wenn man das so sagen kann, die Hauptbotschaft ist, du stirbst nicht alleine, ich hole dich ab. Und in der Studie von Haraldsson und Osis nennen sie das Take-Away-Cases. Das ist also auch in die Wissenschaft eingegangen, was ich sehr begrüße. Finde ich sehr schön, dass das auch wissenschaftlich fundiert ist inzwischen. Take-Away-Cases, also man kann im Grunde sagen, jeder, ausnahmslos, ob er eine Krankheit hat oder einen Autounfall oder sonst was, sogar beim Suizid, man wird von der anderen Seite empfangen oder abgeholt. Das scheint so zu sein. Jetzt fehlen natürlich die Beweise, wenn man so will, ja, wir wissen das beweisen. Ja, dann arbeite einfach mal eine Woche mit Sterben, dann hast du Beweise genug. Wir brauchen eigentlich keine, weil es liegt auf der Hand, was da passiert. Und ich habe offensichtlich die Gabe, dass ich diese bereits Verstorbenen, die dort erscheinen, auch wahrnehme. Ich merke immer schon, wir sind nicht zu zweit in dem Raum, sondern da sind noch andere. Und die Sterbenden sind sehr, sehr dankbar. Manchmal fließen auch ein paar Tränen, dass sie dann sagen, endlich mal jemand, der mir glaubt, endlich mal jemand, die das auch sieht. Und ja, und dann unterhalten wir uns tatsächlich dann auch zu dritt. Ich nehme immer die Großmutter als Beispiel. Es kann auch der verstorbene Bruder sein oder vielleicht ein verstorbenes Kind derjenigen oder was auch, wer auch immer da ist, dass man dann versucht zu kommunizieren auf einer anderen Ebene zu dritt. Und das können Sterbende sehr gut.
Ja, spannend. Ja. Ich habe es ja nun selber erlebt, auch mit meiner Mutter. Da war schwierig zu differenzieren, ne? Was sind Wahnvorstellungen, was sind vielleicht Besucher gewesen. Ich habe dann immer sehr vorsichtig nachgefragt. Es ist ja wichtig bei Demenzkranken insbesondere, dass man nicht dagegen redet, ne? Sondern im Fluss mit denjenigen bleibt und sie auch rückbestätigt und eben auch sagt, okay, ich habe dich verstanden, ich höre dich. Ich muss das aber nicht werten, ne, als Angehöriger unbedingt. Ich kann das für mich werten, aber nicht unbedingt demjenigen gegenüber, weil dann sofort auch ja eine Aggressivität unter Umständen ausgelöst werden kann oder eine Depression auch. Und ich fand das natürlich frustrierend einerseits, weil das außerhalb meines Realitätsverständnisses oder auch außerhalb meiner Wahrnehmung passierte, was meine Mutter dort alles erlebt hat. Gleichzeitig bin ich aber natürlich sensibel genug, um zu schauen, ja, nehme ich das auch wahr oder ist das tatsächlich jetzt nur eine individuelle Realität, die dort erlebt wird?
Ja.
Ich versuche da sehr genau immer zu schauen, ist das eine Konsensrealität, eine Realität, die mehrere oder viele, viele Menschen und Seelenanteile gemeinsam teilen oder ist es eine individuelle Realität. Wie so unterscheide ich zum Beispiel auch luzides Träumen und außerkörperliche Erfahrung. Luzides Träumen findet in einer individuell gestalteten Realität statt und außerkörperliche Erfahrungen in der Regel in Konsensrealitäten, die von vielen geschaffen wurden und in denen sich auch andere Seelenanteile aufhalten. Hast du mal ein Beispiel für eine klassische Sterbebettvision, so aus deinen letzten Erfahrungen?
Ja, da gibt es schon einige, aber natürlich so manche, die wird man wahrscheinlich, wenn man selber mal auf dem Sterbebett liegt, wenn es denn so kommt, die wird man da immer noch erzählen können, weil die so eindrücklich waren. Ich erinnere mich an einen älteren Herrn, der hatte eine große Familie, auch Urenkel, und er selbst war auch wirklich sehr alt, über 90 meine ich irgendwie. Und er hatte Besuch gehabt, von der Familie standen viele Stühle noch im Raum. Und vorher war ich da gewesen, er sagte, ja, ich krieg gleich Besuch und wir können es ja nochmal wiedersehen, kommen Sie gern danach nochmal wieder, ich würde Ihnen gerne berichten, wie es so war, der war auch sehr mitteilungsbedürftig. Und dann war die Familie weg, die Stühle standen da noch und ich habe angeklopft und ja, herein und so weiter. Und er bot mir einen Stuhl an. Und dann ist bei mir ein Filmriss, dann weiß ich nicht mehr, wer von uns beiden das gesagt hat, das weiß ich nicht mehr. Es fiel dann die Worte, ja, setzen Sie sich gerne, aber nicht auf den Stuhl. Und da zeigte er auf einen. Er zeigte auf einen, aber ich weiß nicht mehr, wer das von beiden gesagt hat. Und da habe ich dann gesagt, nee, ich weiß, da sitzt schon jemand. Da saß also eine verstorbene Angehörige von ihm. Das habe ich sofort gemerkt, dass da jemand ist. Und er war völlig baff und war fast schon aufgelöst und sagte, endlich mal jemand nach so vielen Wochen, die das auch wahrnimmt und die nicht zu mir sagt, ja, du spinnst. Er hätte das einer Familie erzählt und die würden alle sagen, naja, vielleicht hast du ja nicht mehr alle beieinander und du stirbst ja bald. Und so sind die halt mit ihm umgegangen. Und dann haben wir dieses, was ich vorhin schon benannt habe, kurz dieses Gespräch zu dritt geführt. Und ich habe, bevor ich mich hingesetzt habe, kann ich mich erinnern, habe ich auf dem Stuhl so einen roten Schatten wahrgenommen, so etwas oval, so vielleicht so 15 Zentimeter, so im Umfang, so etwa, so um das zu erklären, damit sich jeder fragt, wie groß war denn das ungefähr so. Und habe aber erst alle physikalischen Möglichkeiten für mich ausgeklammert. Regnet es, scheint die Sonne, ist da vielleicht ein Regenbogen, ist das irgendetwas von einer Lampe, ist vielleicht eine Rotlichtlampe im Zimmer, die noch an ist und sowas alles. War alles ausgeschlossen. Und dann habe ich zu dem Herrn gesagt, ich wusste nicht, wie er reagiert. Ich habe dann gesagt, ich weiß nicht, wie ich Ihnen das erklären soll, aber auf diesem roten Stuhl, ich nehme da einen roten Schatten wahr. Und sagt er, ja, meine Großmutter hatte eine rote Handtasche. Jetzt kann man natürlich sagen, na ja, das kann die Handtasche sein, das kann alles Mögliche sein, das war jetzt ein Zufallstreffer. Nein, aber wenn man das fast 20 Jahre macht, dann glaubt man nicht mehr an Zufälle. Ja. Es fällt einem zu. Und es war eine interessante Begegnung und diese Großmutter, die ist öfter dort erschienen und im Grunde genommen, vielleicht war sie auch immer dabei, also so helle bin ich auch nicht, vielleicht war sie auch die ganze Zeit schon da und sie war zumindest immer präsent, wenn ich auch dabei war, das weiß ich. Also das ist so eine Geschichte und der Arzt hat ihn auch nicht ernst genommen, der hat dann eher gesagt, nee, Sie nehmen ja das und das Medikament und vielleicht ist das auch eine Nebenwirkung und dann habe ich zu dem Arzt gesagt, ja, dann ich nehme aber keine Medikamente und ich habe schon vor ihm gesehen. Das wäre so ein Klassiker.
Kannst du dir noch erinnern, du hast ja 2005 mit dieser Arbeit begonnen, ja. Als ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin, wann du das erste Mal so eine Wahrnehmung hattest und wie sich das dargestellt hat auch?
Das war bei der zweiten oder dritten Begleitung. Das muss im Jahr 2005 tatsächlich gewesen sein. Ich habe Anfang des Jahres angefangen, im Februar oder im März muss das gewesen sein. Und da habe ich einen Engel wahrgenommen. Ich arbeite, das muss ich jetzt dazu sagen, ich arbeite auch viel mit Engeln, mit meinem eigenen Schutzengel und auch mit Lichtkegeln und so weiter. Die nehme ich mir jedes Mal zum Schutz mit. Und diese Engel sind dankbar, dass sie gebraucht werden und dass sie wahrgenommen werden von mir. Das habe ich das Gefühl, die nehme ich mit. Also liegt es jetzt im Rückblick auf der Hand, dass ich, weil ich sowieso schon zu dem Zeitpunkt 2005 Bezug zu Engeln hatte, dass es ein Engel war. Ich habe über dem Bett derjenigen einen Engel wahrgenommen und hörte dann den Namen Gabriel. Und ich muss gestehen, ich bin in diesem Bereich nicht wirklich belesen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass ein Erzengel existiert mit dem Namen Gabriel. Das muss ich jetzt mir mal eingestehen. Ich wusste es einfach nicht und habe dann gegoogelt und habe gedacht, oh, es gibt, ich wusste, es gibt Erzengel, die Namen wusste ich nicht. Und da habe ich so gedacht, so, boah. Ja, und da habe ich schon gedacht, so, irgendwas stimmt nicht. Und dann hat aber diese Dame, die da im Bett lag, der habe ich das nicht erzählt. Ich wollte die nicht verunsichern. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe es für mich behalten. Und die sagte dann in einem der folgenden Besuche, Ja, mein Schutzengel Gabriel passt sowieso auf mich auf. Der ist immer über mir.
Wow.
Da habe ich gedacht, holla, alles klar, Alter, du spinnst nicht. Ist ja was dran. Es ist offensichtlich eine andere Realität, die diese Sterbende auch wahrnimmt. Und dann bin ich damit rausgerückt. Ich habe ihr dann gesagt, hier, ich hatte das auch dokumentiert. Ich hatte das schriftlich auf Papier mit Stift, mit Datum. Ich habe dann den Zettel beim nächsten Besuch mitgebracht. Ich habe gesagt, hier, das und das ist passiert. Die war völlig, sehr, sehr interessant. Und es ging dann auch weiter. Sie starb dann irgendwann und es war aber nicht klar, wie das Grab oder wie die Bestattung stattfinden sollte. Das hatte sie nicht bis ins Letzte festgelegt, sicher wo und wie schon. Aber es ging dann wohl, das habe ich hinterher erst erfahren, es ging darum, mit welchen Blumen wird das geschmückt gehören. Blumen gehören zur, und es waren ausgerechnet Lilien. Die stehen auch in Bezug zu Gabriel. Wenn man das mal lange genug googelt, findet man da was. Und der Ehemann, der sagte dann zu mir, seitdem das mit dem Engel geschehen ist, glaubt er nicht mehr an Zufälle, sondern nannte das Fügung. Und das ist nun so lange her. Und dieser Ehemann lebt noch, wird natürlich, wie wir alle, immer älter. Und der ruft mich ab und zu mal an. Und zwar immer am Todestag seiner Frau. Immer noch. Und wenn wir 2024.
Ja, ja, wie schön. Aber da siehst du, was für einen Impact auch diese Arbeit hat. Ne? Was für ein bleibender Eindruck.
Ja, das war der Engel. Und dann kam, das muss 2007 oder 2008 gewesen sein, das war ein sehr interessanter, halt bei dieser Patient, das ist immer übel, wenn man das als sterbebegleitere Patient, es war ein Mann, der im Sterben lag, der hat mir hier für mein Buch dann später die Bilder geliefert, der war Maler.
Moment, später, nach seinem?
Ja, es wurden dann, er hat gesagt, er möchte, dass ich die in meinem Buch unterbringe. Es waren DIN A3 Gemälde.
Ach, die waren schon gemalt aus seinem Nachlass.
Und die Familie hat die mir später, das war jetzt gerade missverständlich, sorry, die Familie hat mir die später dann zur Verfügung gestellt. So ist das gelaufen. Ja gut, insofern bestand da sowieso irgendwie schon so ein gemeinsames Interesse an Malerei und so weiter. Und der hat immer gesagt, wenn ich mal gehe, gehe ich durch einen Schleier und ich sehe Geister. Und ich sah die auch in seinem Zimmer, also Geister im Sinne von Verstorbenen, ja, so. Also keine böswilligen Geister und Gespenster mit so einem Bett, wie so einem Betttuch, ein Kind, das sich verkleidet und man sieht da so einen weißen Geist, sondern er nannte sie Geister. Und ich habe die aber auch wahrgenommen, habe aber auch wieder nichts gesagt. Und dann stellte sich später raus, dass der eine von denen sein verstorbener Urgroßvater war. Ich habe nämlich auch immer etwas Rötliches wahrgenommen in diesem Schatten. Und eine Großtante von ihm oder eine sehr alte Tante, die ihn besuchte, die hat dann gesagt, ja, es gibt kein Foto von diesem Urgroßvater, aber der hatte einen rötlichen Bart. Und das wusste aber keiner. Er kannte ihn nicht und diese Tante, das war die einzige, die ihn wohl noch lebend kennengelernt hat. Die Tante war sehr, sehr alt. Und das ist für mich dann auch mindestens ein Indiz dafür, da ist was dran. Und das ist keine Geschichte, die sich irgendjemand ausgedacht hat.
Auf jeden Fall. Gesa, ich halte mal dein Buch hoch, der Wahrheit auf der Spur.
Genau.
Und du hast dort eine Passage oder vielmehr ein Gedicht ausgesucht. Jetzt muss ich mal fragen, diente das Schreiben so ein bisschen zur Verarbeitung der Erlebnisse oder ist das ganz unabhängig davon entstanden?
Nein, das wäre nie entstanden ohne den Beginn der Hospizarbeit. Ich wurde damit nicht fertig, wie man so schön sagt. Ich kam hier zu Hause nicht wirklich zurecht, weil ich das ging fast ein Jahr lang, 2005 bis 2006 etwa, weil ich nicht abschalten konnte. Das muss jeder, der anfängt, muss das wirklich lernen, dass man sich wirklich abgrenzt. Das ist auch inzwischen ein wichtiges Workshop-Thema in meinen Workshops, Distanz und Nähe. Inwieweit muss ich mich selbst distanzieren, um mich zu schützen, um zu sagen, es ist immer noch sein Leben und seine Krankheit und sein Leiden. Ich darf das nicht zu sehr in mich hineinlassen. Und inwieweit baue ich aber menschliche Nähe auf, um mit diesen Menschen auch würdevoll umzugehen. Das ist immer ein Spagat. Und weil ich eben immer schon geschrieben habe und auch als Kind auch schon gedichtet habe, ist dann ein Gedichtband entstanden mit etwa 100 Gedichten. Es gibt noch viel mehr davon und die mir am besten gefielen, habe ich dann in dieses Buch gepackt. Aber es gibt tatsächlich auch ein Gedicht zu diesem, der Geister gesehen hat. Der nannte sich Ephraim. Das könnte ich auch vorlesen.
Ja. Gerne.
Ephraim, jetzt muss ich nur eben gucken, wo das ist. Das passt nämlich jetzt sehr gut zu dem, was ich gesagt habe. Davon gibt es 2 Gedichte für Ephraim. Er hat immer gesagt, er ist Ephraim. Keine Ahnung, er hieß nicht so. Ich weiß nicht, wieso er sich so nannte. Das blieb bis zum Schluss ein Geheimnis. Ich habe das genannt für Ephraim. Dein Körper verfallen, doch Augen so klar. Im Geiste verhallen Gedanken so wahr. Die Stunde der Wahrheit, sie teilt sich mit dir Gewissheit und Klarheit im Jetzt und im Hier. Um Geister zu sehen, bedarf es nicht viel. Sie kommen und gehen so deutlich ihr Ziel. Was hinter dem Schleier dort wartet auf dich, lässt werden dich freier und spricht wohl für sich. Du wirst weder sterben, noch bist du geboren. Begrabe die Scherben, du hast nicht verloren. Ohne Raum, ohne Zeit, so schwebst du dahin. Bald ist es soweit. Sei Liebe der Sinn.
Wunderschön.
Das habe ich ihm tatsächlich auch noch vorgelesen. Das hat er noch gehört, natürlich zu Lebzeiten. Jetzt lese ich ihm das auch manchmal vor.
Jetzt hört er es auch.
Ja. Und danach ist noch ein zweites Gedicht entstanden, als ich dann damit zu tun hatte, über den Verlust tatsächlich hinwegzukommen. Das hat sich auch im Laufe der Jahre geändert, dass ich wirklich da, sonst müsste ich ja jede Woche 3-mal zur Beerdigung und ich weiß nicht was, das mache ich alles nicht mehr. Das mache ich mehr so für mich ab.
Ja. Ja, also du hast, genau, bevor du das Gedicht gelesen hast, einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Nähe und Distanz. Ja. Das wäre jetzt auch eine meiner Fragen gewesen. Wie, ich habe es jetzt ja auch erlebt. Es ist meine Mutter gewesen, die ich begleitet habe. Und gleichzeitig war mir aber auch bewusst, ich muss eine Grenze setzen irgendwo und darf das nicht alles mit nach Hause nehmen nach jedem Besuch. Ist natürlich als Angehöriger nochmal, glaube ich, ein bisschen schwieriger, das zu manövrieren, weil da die ganze Familienhistorie dahinter steckt und die ganze Geschichte, die man mit dieser Person hat, die ja viele, viele Jahre, in meinem Fall über 58 Jahre lang geht und vielleicht, wer weiß, vielleicht auch noch weit, weit, weit darüber hinaus, aber ich wusste, dass es wichtig ist. Mir ist es nicht immer gelungen. Ein Stück weit ja. Und das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Du hast es schon ein bisschen beantwortet. Kann man sich da komplett rausnehmen? Kann man da Feierabend machen, wenn man mit eine Beziehung aufbaut zu einem Menschen? Und das ist ja ganz wichtig, dass du eine Beziehung aufbaust. Sicher. Gleichzeitig aber realisierst, es bleibt bei dem Menschen. Es ist seine, ihre Geschichte. Na, und ich darf sie nicht zu meiner machen.
Ja, du hast schon den Unterschied teilweise benannt. Es ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich die eigenen Eltern oder die Mutter oder den Vater oder ein Geschwister oder das eigene Kind, was vielleicht stirbt, begleite oder ob es jemand ist, den ich so... stell dir vor, ihr hättet noch eine Sterbebegleitung gebraucht, sage ich mal, konstruiert für deine Mutter. Diejenige hätte ja deine Mutter nur so kennengelernt. Diejenige hätte die, oder derjenige, hätte ja die Biografie nicht gehabt. Wenn man einen Angehörigen hat, der einem sehr nahe steht, gerade die Eltern, dann ist im Grunde genommen, um das nicht mit nach Hause nehmen zu müssen, ist im Grunde die Biografie im Wege. Das ging mir selber so bei Angehörigen, dass ich gedacht habe, holla, jetzt machst du schon so lange Hospizarbeit und bei deinen eigenen Angehörigen kriegst du das nicht auf die Reihe. Ich habe da selber Ehrenamtliche angerufen und habe gesagt, geht bitte da mal hin, ich krieg das gerade nicht hin. Das ist ein großer, großer Unterschied. Da ist die emotionale Bindung viel stärker, als wenn man einen Fremden hat. Beim Fremden fällt einem das schon leichter. Also ich meine nicht damit, wenn man nach Hause geht, dass es einem plötzlich egal ist, wie es dem geht. Man denkt dann schon mal, spät abends vielleicht nochmal, was macht der bloß, lebt der überhaupt noch? So Humor darf man übrigens auch nicht verlieren. Oder ist da jemand zu Besuch? Oder das Gespräch, was man vielleicht hatte am Vortag, wie hat das gewirkt? Oder man denkt auch über seine eigenen Verhalten nach, habe ich alles in Anführungsstrichen richtig gemacht, ist vielleicht was bei dem nicht so gut angekommen ist, muss ich das nochmal besprechen. So nicht, aber ich darf es nicht in mein Leben integrieren als kompletten Lebensinhalt und dann womöglich sagen, ich muss aber jetzt unbedingt dabei sein in dem Moment, wenn er stirbt. Ohne mich stirbt er ja gar nicht.
Ja.
So, das wird too much, das wird zu viel. Ne? Der stirbt, im Gegenteil, manche sterben auch, wenn kein anderer im Raum ist. Das ist auch so ein Phänomen. Gerade dann gehen alle anderen gehen raus. In dem Moment stirbt der Mensch und kommt wieder rein, ist gestorben. Das musste ich auch lernen. Ich war echt der Meinung, es wäre schön, wenn ich auch dabei bin. Aber dass ich mache halt Sterbebegleitung und jetzt will ich auch dabei sein, wenn er stirbt.
Ja,
das ist jetzt ein bisschen fies ausgedrückt, aber
ist das Ego, was das möchte?
Das Ego, ja, aber das ist das, ich würde fast sagen, das muss man tatsächlich lernen, sonst läuft man irgendwann Gefahr, selber krank zu werden oder sich emotional zu überfordern und wirklich da Burnout oder sonst was, das schafft man nicht.
Und du begleitest ja trotzdem, ne? Wie ist das für dich? Hört das in dem Moment auf für dich, wo derjenige, ich sage es mal, die Seite gewechselt hat? Oder hast du da mitunter noch Begegnungen, die darüber hinausgehen?
Ja, da sind einige, sind jetzt nicht zahlreich, aber es sind schon einige zusammengekommen, wo ich den Eindruck habe, die brauchen einfach noch Unterstützung auf dem Weg ins, klassisch formuliert, ins Licht. Das sind oft Menschen, die entweder aus irgendwelchen Gründen überhaupt keinen Glauben gefunden haben, die im Glaubenssatz keinen Halt gefunden haben. Das muss nicht eine Religion sein, aber die glauben an gar nichts. Also die denken, da kommt nichts mehr. Null. Nichts. Aber wie geht das? Wie kann man sich ein Nichts vorstellen? Oder es sind Menschen, also langsam stirbt die Generation ja aus. 2005 ist ja schon eine Weile her. Das waren sehr alte Menschen, die den Krieg noch erlebt haben, die da Traumata haben, wo das alles wieder hochkommt, die dann in ihrem Zimmer zu Hause aufwachen und mich anschreien, ich bin hier im KZ, bringen Sie mich nach Hause. Sowas alles, sowas wird man dann nicht wieder los. Oder es sind eben Menschen, die noch tatsächlich überzeugt sind, ich habe ein schlechtes Leben geführt, ich komme in die sogenannte Hölle, ich komme ins Fegefeuer und der Sensenmann wartet da. Und die sind überzeugt, sie haben, was weiß ich, warum, aber das ist ja subjektiv. Sie haben es nicht verdient, zum lieben Gott zu gehen. Sie haben nie gebetet, sie haben nie an den sogenannten lieben Gott geglaubt. Und da steht dann wirklich eine Begleitung an, die über den physischen Tod hinausgeht. Und das gelingt auch meistens, nicht immer. Zumal ja da auch schon verstorbene Angehörigen da, am Tor stehen und warten. Die empfangen den ja, die holen den ja ab und man wird da unterstützt ohne Ende. Aber die Angst ist so immens, diesen Schritt zu gehen in das Licht oder was auch, wo auch immer man da hingeht, dass ich inzwischen die Vermutung habe oder die Hypothese aufgestellt habe, vermutlich sind das Prägungen auch aus Inkarnationen. Das kann nicht in dieser, das ist eine unglaubliche Macht. Emotionen sind ja zum Teil sehr mächtig und das sind so starke Emotionen. Ich denke, das kann nicht in einem Leben entstanden sein. Das kommt so krass hoch. Es sind dann die nachts auch unruhig sind und die früher, heute weiß ich nicht, ob das überhaupt noch gemacht wird, aber die wurden dann wirklich auch für ein paar Stunden mal fixiert am Bett, weil die einfach sich selbst in Gefahr gebracht haben. Das ist ganz, ganz schlimm. Da hilft auch keine Medizin. Die haben richtig Existenzangst. Und die begleite ich dann halt auch weiter. Aber das suche ich mir nicht aus. Das sucht sich mich aus.
Ja, spannend. Es gibt eine alte irische Sterbebegleitung, Tradition, Anam Aira nennt sich das, wo es über die Begleitung bis zum Tod hinausgeht, ne, und ein Stück weiter. Und ich glaube, wir haben in der klassischen Hospizarbeit da ein riesen Manko. Ne, denn das Leben geht weiter. Das endet nicht an der Stelle, wo der Mensch, der Körper aufhört zu atmen, sondern der Übergang will auch weiter begleitet werden. Ja. Wenn wir da einfach sagen, Schluss, hier ist jetzt Feierabend, ne? Der ist tot, ich gehe nach Hause. Haben wir den Job vielleicht gar nicht zu Ende gebracht?
Ja, ich wäre schon froh, wenn die sogenannten Sterbebettvisionen in der Hospizbewegung wenigstens integriert würden. Ich habe vor ein paar Jahren damit angefangen, mit Ausbildungsteilen, die genau das Thema behandeln. Und auch dann kriegen auch die Teilnehmer auch Zertifikate dafür und so weiter. Spiritualität und dann Sterbebettvision als Hauptthema und auch Demenz, was ganz wichtig ist. Das ist noch nicht angekommen. Das ist die letzten Jahre immer noch nicht durch. Und wenn man dann sagt, das, was du angesprochen hast, über den physischen Tod hinaus jemanden begleiten, das ist ja noch eine Nummer krasser, ja. Das wollen die einfach nicht. Da sind Vorstände in den Hospizvereinen. Ich will hier keinen Verein schlecht reden, aber es sind zum Teil Vorstände, die sehr strukturiert arbeiten, die tolle Arbeit machen, aber die natürlich, vielleicht natürlich, mehr im irdischen Bereich unterwegs sind als im Jenseits. Das sind ganz bestimmte Typen, die diese Aufgabe übernehmen, genauso wie man manche schon erkennt. Ich erkenne Lehrer auf den ersten Blick, ja, so ist man so. wie gesagt, ich will keinen diskriminieren, aber manchmal denke ich so, hey, es gibt Vereine, da sind tolle Vorstände, aber die sind alles, die machen alles möglich, aber sie sind nicht spirituell orientiert und da fehlt das.
Ja.
Das fehlt. Und das ist so, so wichtig und ich versuche halt dran zu arbeiten, das machen ein paar andere auch noch und zum Teil gelingt das, spricht sich dann rum und dann buchen auch andere Vereine für ihre Fortbildung angehender Ehrenamtliche den Ausbildungsteil Spiritualität und es wird sehr gut angenommen. Und die Menschen sind offen und viele fragen dann, das ist so wichtig, jetzt war ich bei Ihnen im Workshop, das ist so wichtig, wieso ist das nicht fast schon Vorschrift? Nein, ist es eben nicht. Und
ja, ist schade, wir leben im 21. Jahrhundert und trotzdem werden da Grenzen gesetzt, wo keine sein dürften eigentlich.
Ja, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, und ich kann das verstehen, dass man da irgendwo tatsächlich auch das navigieren muss, denn es geht ja nicht darum, den Sterbenden jetzt mit einer neuen Philosophie zu überfallen, sondern sich generell zu öffnen für das, was schon da ist. Ne, und adäquat auch den Umgang gestalten zu können mit jemandem, der diese Wahrnehmungen hat und den vielleicht auch dann adäquat begleiten zu können.
Ja, es gibt natürlich auch Menschen, die, wie soll ich das jetzt allgemein, man kann das immer nicht so wie ein Rezept erklären und so ist das und so ist es nicht, aber so vom Charakter jemand, der sehr bodenständig war in seinem Leben und der mit Spiritualität überhaupt nichts am Hut hatte und bei dem darf man natürlich nicht, sollte man sich möglichst nicht hinsetzen und das Erste, was man fragt, haben Sie schon mal eine Sterbebettvision gehabt? Ihnen geht's ja nicht gut, ich glaube, Sie haben nicht mehr so lange. Sowas Ähnliches habe ich mal erlebt mit einer Ehrenamtlichen. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, kann die einfach nur mal ruhig sein jetzt und immer einfach mal aufhören. Das geht zum Beispiel überhaupt nicht. Also die durfte zudem nicht mehr kommen und der hat grundsätzlich danach Ehrenamtliche abgelehnt. Das war ganz furchtbar. Zum Schluss wurde er wieder, und das war halt jemand, der sehr, ja, also auch einen Beruf hatte, wo Spiritualität keine Rolle spielte. Da kann man sich jetzt alles Mögliche dazu überlegen. Und diesem Herrn ist am Schluss tatsächlich so eine Sterbebettvision verfahren. Einmal in einem Traum, da hat er Angehörige wahrgenommen, die ihm gesagt haben, hey, wir holen dich ab, du der Klassiker, vielleicht nicht in dem Wortlaut, aber wir sind da, wenn du stirbst, du bist nicht alleine. Und als er mir das erzählt hat, da sagt er dann, das war so realistisch. Und dann sagt er, aber erzählen Sie das mal keinem. Wenn Sie Angehörige von mir treffen hier, er war zu Hause im häuslichen Bereich, sagen Sie das keinem, ich will nicht, dass das einer weiß. Der wollte es wirklich als Geheimnis. Und später hatte er dann in seinem Raum, sagt er ja, nachts ist da auch immer jemand. Und der hat gesagt, ich hätte das ja nie für möglich gehalten, dass sowas überhaupt existiert. Und ich kann nicht anders, ich kann nur sagen, das ist offensichtlich eine andere Realität.
Ja.
Also das sind so die Besten, ja. Die so wirklich am Anfang so, nee, ist ja völlig verrückt und kann nicht sein. Und jeder, der daran glaubt, der braucht vielleicht eher einen Psychologen und so. So weit geht das dann, ja. Und wenn diejenigen dann selber so etwas erleben oder auch Angehörige später dann den Verstorbenen, den ich auch begleitet habe, später dann, wenn die sagen, ja, nachts kommt immer mein Mann, der steht am Bett, der verstorbene Ehemann. Und die auch vorher gesagt hat, nee, mir passiert das nicht, in mein Haus kommen die nicht, so geht das manchmal, ja. Und plötzlich ist er jede Nacht da und will ja gar nichts, es tut ihr sogar gut.
Ja.
Das ganze Bewusstsein wird einmal, das ist Heilung. Heilung per excellence und die Menschen sind danach, wenn das irgendwann hört das vielleicht auch mal auf oder will weniger oder integriert sich ins Leben, diese Menschen, die verändern sich. Und da kann ich sagen, das ist gut, ist schön. Man muss es wahrscheinlich erstmal selber erfahren, um wirklich sagen zu können, das ist Spinnerei, Schwachsinn oder nee, ich habe die Erfahrung gemacht, das gibt es wirklich.
Ja, wunderbar. Wir haben ja noch ein Buch, was wir besprechen möchten. Und das haben wir uns im Vorfeld schon überlegt. Ich halte es mal hoch. Der Tod, ein neuer Anfang. Warum ist dieses Buch so wichtig, Gesa?
Ja, dieses Buch gibt es im Grunde schon lange, seit Ende der 1970er Jahre. Das ist eine Studie zum Thema Sterbebettvision. Der Untertitel ist ja hier auch Visionen am Sterbebett und Erfahrungen an der Schwelle des Seins. Das Ganze hat geschrieben Erlend Haraldsson, das war 2020 verstorben, ein isländischer Psychologe und auch ein Philosoph und auch vor allem ein Forscher auf dem Gebiet. Und Kalis Osis, der war auch in der SPR, waren die beide sehr, also Society for Psychical Research, wer das nicht kennt, sehr aktiv. Und die haben dann über viele Jahre eine Studie in Angriff genommen zum Thema Sterbebettvision. Damals in den 70er, man muss sich das wirklich klar machen, es gab kein Internet, es gab nicht viel. Also wirklich noch, man musste in das Land reisen, um da eine Umfrage zu machen, ja. Also Telefon war vielleicht gerade mal. Und die Länder, die ausgewählt wurden, war Indien und die Vereinigten Staaten, beziehungsweise umgekehrt. Erst wurde es in den Vereinigten Staaten gemacht und dann hat einer der beiden gesagt, hey, vielleicht gibt es da kulturelle Unterschiede. Und dann war erst China im Gespräch und aus Gründen, die ich nicht kenne, fiel dann die Wahl auf Indien. Und diese Studie umfasst wirklich ungefähr, man weiß es nicht genau, so zwischen 90 und 100.000 Menschen, die daran beteiligt waren, entweder als Befragte oder auch als diejenigen, die da mitgemacht haben. Studie bleibt Studie. Es hat sich in dem Buch nicht viel verändert, aber es gab dann eben eine Neuauflage, die ist aus 2018 hier und ich durfte ein Kapitel schreiben. Das fand ich eine große Ehre. Ich habe den Alan de Haraldson kennengelernt, wie man das so schön heute klassisch vollzieht übers Internet. Und bin dann irgendwann nach Island gereist und dann habe ich dann gefragt, wie wäre es mit deinem neuen Buch, mit deinem alten Buch, Der Tod, ein neuer Anfang, wollen wir nicht mal eine neue deutsche Auflage? Das ist so Zeit, es ist untergegangen, es ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. In der Hospizarbeit ist das Buch hier sehr, sehr wichtig. Der Verlag hat nämlich damals pleite gemacht, der hat sich aufgelöst und da gab es das Buch schlichtweg nicht mehr. Das
passiert ja häufig,
leider. Hatte das und es wurde nie wieder aufgelegt, weil der Isländer sagte, nee, also das macht ihr mal schön in Deutschland, ich bin weit weg, ich will das auch nicht. Und dann haben wir das gemacht, habe ich einen Verlag gesucht, habe auch einen gefunden, durfte denen das Kapitel schreiben. Und das ist sehr, ja, um meinem Namen mal alle Ehre zu machen, sehr dröge geschrieben. Ja, dröge für alle, die kein Plattdeutsch können, das ist das Wort trocken auf Plattdeutsch. Sehr trocken geschrieben. Es ist halt eine Studie, emotional ist man da ein bisschen ausgehungert. Es sei denn, man liest mein Kapitel, da ist ein bisschen mehr drin. Und es hat im Grunde genommen den Beweis erbracht, auch den wissenschaftlichen Beweis erbracht, dass diese Sterbebettvisionen tatsächlich existieren. Deathbed Visions, es gibt auch Deathbed Hearing, wenn einer Klänge und Stimmen hört, mal nebenbei. Ja, aber es ist immer noch nicht durch, es ist immer noch nicht eingegangen in Fortbildung und in überhaupt in die, auch ins Studium. Palliativmediziner, die hören und sehen nichts von Sterbebettvision im Studium, in ihrem Palliativteil, nie, null, nichts. Ja, also es ist schon sehr, sehr wichtig hier und ich begreife bis heute nicht, wieso das so schwierig ist, das zu integrieren. Man hat ja die Nahtoderfahrungen, die hat man ja inzwischen, da ist man inzwischen ja wesentlich weiter, die hat man, glaube ich, gesellschaftlich, das hat man, glaube ich, geschafft.
Ja.
Wenn man heute eine Umfrage machen würde, ich glaube, also mehr als jeder Zweite könnte mit dem Begriff was anfangen, wenn nicht jeder.
Es findet ja tatsächlich auch in den Massenmedien statt, das Thema. Ja, ne? Genau. Wenn auch nur am Rande, aber ja. es ist präsent.
Und bei den Sterbebettvisionen, da sind wir ungefähr, sage ich mal so, vom Stand, vom Wissensstand und auch vom Stand da zu akzeptieren oder zu integrieren, wie wir bei den Nahtoderfahrenen ungefähr vor 10, 15 Jahren waren. Da sind wir bei den Sterbebettvisionen. Und dieses Buch existiert, wie gesagt, erst in englischer Sprache, At the Hour of Death hieß das. Da sind wir bei den Sterbebettvisionen, da sind wir noch lange nicht angekommen. Zumal das Buch auch damals übersetzt wurde in 14 Sprachen. Das muss man sich mal vorstellen. 14 Wahnsinn. Sprachen. Das war also wirklich ein Bestseller, neben Raymond Moodys Buch damals. Aber es ist aus irgendwelchen Gründen untergegangen. Ich weiß es nicht, woran es liegt, aber es ist auch unsinnig, darüber nachzugrübeln, sondern eher zu sagen, so, ich mache weiter und versuche das nicht missionarisch, wie gesagt, ganz wichtig. Niemanden damit was drauf und jetzt soll er das glauben, dass es das gibt, sondern ganz vorsichtig mal fragen, hast du schon mal was von Sterbebettvision gehört? Dann kommt nee. Und möchtest du darüber was wissen? Ja, weiß ich nicht, wenn der kommt, nein, dann nicht. Also immer schön Schritt für Schritt und niemanden damit überfallen, schon gar nicht den Sterbenden oder auch nicht die Angehörigen. Es ist ein sehr sensibles Thema und ich hoffe, dass es die nächsten 10 Jahre, sagen wir mal, irgendwann dazu kommt, dass ich das noch erlebe. Ich bin zwar noch nicht 80 und auch nicht 90, aber trotzdem, ich will das noch mitkriegen, dass das Integration findet.
Ich bin sicher, dass bis dahin der Weg dahin geebnet ist. Liebe Gesa, es war wieder spannend mit dir und ich hoffe, dass wir so ein bisschen damit beitragen können oder einen Beitrag liefern, dass Sterbebettvisionen mehr in der Öffentlichkeit thematisiert werden. Das darf raus, das ist real. Ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte bei dir in deinen vier Wänden und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke auch.